Herzlich willkommen zurück beim Partnerbank-Podcast Wirklich Reich. Wir reden über mehr als nur Geld. Ich bin Savinas Enayati. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Episode ist Teil 2 von 2 unseres Gesprächs. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch hineinhört. Denn die beiden Teile bauen aufeinander auf und gemeinsam ergibt sich erst diese ganze Folge. Im Teil 1 ging es darum, wie finanzielle Vorsorge beginnt, mit Bewusstsein, mit kleinen Entscheidungen im Alltag und mit dem Mut, sich mit Geldthemen auseinanderzusetzen. Und heute, im Teil 2, erweitern wir die Perspektive. Wir sprechen darüber, worin wir als Frauen investieren, nicht nur finanziell, sondern auch mit unserer Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Und wir klären, was man in einer Partnerschaft delegieren kann und was nicht, unabhängig davon, wie liebevoll und stabil diese ist. Außerdem schauen wir auf Grundprinzipien. Was unterscheidet Spekulation von echtem Vermögensaufbau? Und welche Fragen helfen, wenn man sich Unterstützung von Expertinnen holt? Schön, dass ihr dabei seid. Dann starten wir mit Teil 2. Aber ich möchte noch ein Thema ansprechen, und zwar das, wo wir als Frauen unsere Zeit, Energie und Aufmerksamkeit investieren. Ja? Ich glaube, wenn man sich zum Beispiel diese Bridgerton-Netflix-Serie betrachtet, ja, die glaube ich, viele Frauen gesehen haben, zumindest in meinem Umfeld, ja, so. War das ja früher so, dass du investiert hast darin, dass du gut aussiehst, dass Klavier spielen kannst, dass, weiß ich nicht, dich präsentieren kannst und unter Anführungszeichen gut heiratest, so. Jetzt investieren wir Frauen ja viel mehr darin, dass wir eine gute Ausbildung haben, dass wir auch unabhängig sind, dass man sozusagen auch in eine ganz andere Partnerschaft auf Augenhöhe hat, ja. Also, dass du jetzt dann nicht in einer Partnerschaft bist, wo du sozusagen die Handtasche bist, ja. Oder, sag ich mal, das Statussymbol, ja. So. Und wo dann die ganze Familie applaudiert, dass du jetzt die gute Partie dann gemacht hast, ja. Wie bei Bridgerton, sag ich mal. So. Für alle, die Bridgerton nicht kennen, das ist so eine Serie, die in einer Zeit spielt, eben wo das Hauptaugenmerk darauf lag, dass man eine gute Partie macht. Ja. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir Frauen, abgesehen davon, dass man natürlich gerne auch investiert darin, dass man sich selbst gerne anblickt im Spiegel etc., das meine ich jetzt überhaupt gar nicht. Aber ich meine, dass man investiert Zeit darin, dass man sich mit den Dingen befasst, die ganz wichtig sind in der heutigen Zeit. Und ich glaube, dass zum Beispiel jeder, der das Glück hat, dass er zum Beispiel auch einen Partner gefunden hat, wo man Seite an Seite sich gemeinsam was aufbaut, aufeinander schaut, wo man weiß, egal was kommt, man wird immer aufeinander aufpassen. Das haben aber nicht alle. So. Und jetzt ist so, jetzt hat jemand ganz viel investiert, gibt's ja nicht wenige Frauen, haben wir auch in unseren Finanzbildungsworkshops. Vielleicht kann man das an dieser Stelle auch erwähnen, das habe ich noch unerwähnt gelassen. Also dieser Podcast ist eigentlich ganz organisch entstanden dadurch, dass wir Finanzbildungsworkshops für Frauen anbieten und dort ganz viele Fragestellungen erörtert wurden und ganz viele Menschen ihre Realitäten mit uns teilen. Und eine dieser Realitäten ist die, ich habe alles getan, ich habe mich zurückgenommen für meine Familie, ich war da, ich war ein Homemaker, meine Kinder haben alle eine tolle Ausbildung, für jeden war ich da, so. Und jetzt bin ich 55 und alle haben sich von mir verabschiedet. Und ich kann jetzt neu beginnen, ja. Und ich habe jetzt eine neue Arbeit. Ich war früher, weiß ich nicht, im 200 Quadratmeter Haus in einer ganz tollen Adresse habe ich gelebt. Und jetzt arbeite ich in einer Bäckerei, weil ich backe halt auch gerne. Ich bin ja froh, dass ich was gefunden habe, sagt diese Frau auch zu mir. Aber ich muss jetzt wieder neu beginnen mit 55, weil, und das ist echt ein undankbares Los, sagt sie, ja. Und wir sind halt leider nicht im Guten auseinander. Das heißt, für mich ganz schlecht gelaufen finanziell. Was soll ich jetzt tun? Und jetzt würde ich meinem Jüngeren selbst viele Ratschläge geben, so. Und jetzt sage ich einmal, wenn wir in einem Kulturkreis leben, wo ja Gott sei Dank die Hälfte der Partnerschaften ja auch wirklich da florieren und gut sind und so weiter, aber statistisch die andere Hälfte auseinandergeht, ist ja dieses Bridgerton-Prinzip, ich habe bin versorgt, weil ich geheiratet habe oder in einer guten Partnerschaft lebe, ist jetzt auch etwas nicht mehr ganz so Stabiles. Also es kann jetzt nicht mehr die komplette Altersvorsorge darstellen, weil er kann ja auch sterben. Dann muss ich leider mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis aufwarten, dass es so ist, dass wir Frauen im Durchschnitt 7-8 Jahre länger leben als Männer. Alleine auch deswegen, unabhängig davon, in welchen Konstellationen man glücklich zusammen ist, finanziell Verantwortung für sich selbst übernehmen muss, weil es ist trotzdem leichter, sich in jüngeren Jahren über gewisse Dinge Gedanken zu machen, Kapazitäten aufzubauen, als wenn ich jetzt dann als 75-Jährige die Kapazität aufbauen muss, mich mit meinen Finanzbelangen zu beschäftigen, Themen zu adressieren. Also da ist doch wirklich besser, je früher, desto besser, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Wobei man da sagen muss, ja, dass es zwar besser ist, aber beides ist möglich. Das ist so bei Yoga. Da kennt man diese YouTube-Videos, wo man dann sieht, dass eine Frau mit 75 begonnen hat, Yoga zu machen und dann 3 Jahre später dann voll der Yogi ist.
Ja,
es ist nie zu spät.
Ja, es ist aber nie immer zu spät, aber höchste Zeit. Und stimmt, also wenn Sie uns jetzt zuhören und 75 sind, ist noch überhaupt nichts verloren. Man kann auch da noch Kapazitäten aufbauen und da hast du vollkommen recht, Elham. Das stimmt.
Ich glaube, das ist eine ganz spannende Gruppe von Frauen. Und zwar die Frauen, die eigentlich in einer sehr guten Situation sind, weil sie in einer Partnerschaft sind, wo sie halt dann vielleicht mehr Einkommen haben, wo sie einander unterstützen können. Also wir wissen ja alle, welche Vorteile es hat, wenn man in einer schönen Partnerschaft ist. Gleichzeitig kann genau durch diese schöne Situation, in der man ist, eine gewisse Bequemlichkeit entstehen, wo man sagt, ich delegiere das an meinen Partner. Der kennt sich sowieso sehr gut aus, vielleicht auch besser aus und der macht das auch sehr gerne und das passt schon so. Aber dann ist es genau das, was du dann sagst, glaube ich, dass das gefährlich werden kann. Oder zumindest so ist, dass das nicht ausreichend ist. Und ich glaube, dass die Grundlage für diese Frauen aus meiner Sicht ist schon diese Fragestellung, dass man sich fragt, was, wenn es um meine finanzielle Absicherung geht, um eine finanzielle Zukunft, was kann ich delegieren und was ist nicht delegierbar? Selbst wenn ich einen Supermann habe und jemand habe, der sich super drum kümmert und auch noch Experte ist darin und so weiter. Was sind die Dinge, die kann ich abgeben und was sind die Dinge, die kann ich unter
keinen? Aber was würde man dann konkret machen? Also wenn man jetzt sagt, okay.
Das eine ist, auch wenn ich jemanden anderen alles organisieren lasse, das Überblickwissen ist nicht delegierbar. Das bedeutet, ja, welche Einnahmen habe ich jetzt, auch als Familie?
Okay.
Was ist es genau, was ich habe? Und was ist realistisch künftig, was dann an Einnahmen kommen würde?
Also wenn man nicht mehr zusammen wäre zum Beispiel?
Nein, auch wenn wir gemeinsam alt werden.
Ach so, okay.
Ja. Das zweite ist, welche fixen Ausgaben habe ich? Mhm. Ja, und welche nicht fixen? Das ist immer variabel, aber diese fixe zum Beispiel Miete oder Betriebskosten und variabel ist, wenn ich auf Urlaub fahre oder wenn ich mal Kleidung kaufe, das ist ja nicht unbedingt bei den meisten kein Fixkostenpunkt. Ja. Dann das dritte ist, wie hoch sind meine Ersparnisse, Rücklagen und Schulden? Ich muss die Sachen nicht managen, aber ich sollte wissen, wie hoch sind sie, auch ihm als Familie. Und das andere ist, wo liegt denn mein Geld? Ja, die Konten, Depots, Versicherungen. Ja, und da ist es eben dieses, und es kommt dann zum nächsten Punkt, das ist dieser, dass ich sage, ich muss darüber mehr wissen. Ja, ja, ich brauche eine Klarheit. In Wirklichkeit brauche ich ein eigenes Konto. Mhm. Ja, ich brauche eigene Rücklagen, eine gewisse Notgroschen, ja, und ich brauche Klarheit über das Gemeinschafts- und Einzelvermögen in meiner Partnerschaft. Und da geht es gar nicht um Misstrauen, ja, sondern da geht es um gewissen Selbstschutz und Würde, nämlich wie du gesagt hast, Krankheit, Tod, irgendwelche Sachen sind keine theoretischen Risiken und da muss ich ja wissen, ja, wo schaue ich nach, ja, welche Versicherungsverträge habe ich und wo liegen die? Ja, wer ist denn mein Versicherungsmakler? Was ist seine Adresse und Telefonnummer? All diese Dinge, die jetzt Frauen, die zum Beispiel jetzt alleine leben, ja, alleinerziehend sind oder einfach Single sind, sowieso machen müssen, gezwungenermaßen und sich deswegen auskennen, ist aber für diese andere Personengruppe, die gar nicht klein ist in unserer Gesellschaft, ist das nicht selbstverständlich, dass man das hat. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist dann eben auch noch wichtig, dass man ein Grundverständnis hat von den Verträgen und den Rechten. Ja, und da geht es überhaupt nicht darum, dass man ein Jurist ist oder jetzt ein Finanzexperte wird. Ja, aber dass man halt nur weiß, zum Beispiel, was für Kredite gibt es und was ist der Unterschied zwischen Fixzins und Variabel.
Ich habe dich ja vorher gefragt, was Prinzipienbörse ist. Da hast du noch nichts dazu gesagt. Das frage ich dich nochmal. Wie es kommt, dass Leute, die in Wertpapiere investieren, ja, in der Börse, dass man das Gefühl hat, deren Baum wird immer prächtiger und dings und goldiger. Und es gibt aber ganz viele Leute, die investieren, wo du denkst, das war der schwarze Montag. Ja, so.
Meine, es ist schon so, dass ein Großteil der Leute, die investieren, damit Verluste machen. Das ist so.
Mhm.
Und ich glaube, das spricht sich dann herum. Aber wenn man sich anschaut, die Leute, die Verluste machen mit Investitionen, haben eigentlich alle dasselbe Muster. Das ist aber auch eine gute Nachricht, weil diese Muster, die kann man erkennen und dann das einfach nicht nachmachen. Yes. Und da lande ich dann dort, wo du gesagt hast, was ist da unter denen, die quasi investiert Aktien und Immobilien und Gold, was anderen gehen, damit unter, sind es nicht so komplexe Dinge, die Muster. Zum Beispiel, weißt du, das eine ist, wenn du schaust, das eine ist, dass diejenigen, die richtig schlechte Erfahrungen machen an der Börse,
ja,
dass die wirklich kurzfristig investieren, und versuchen, Market Timing zu machen und also rein so und rausgehen. Und das ist auch kein, und ich finde, das ist auch so unfair, weil in den Medien massiv suggeriert wird und auch von diesen Broker-Plattformen suggeriert wird, dadurch nehme ich Risiko raus, ja, weil das ist ja ganz schrecklich, wenn es dann abstürzt, was seine Wahrheit hat, aber nicht in dem Zusammenhang, ja. Oder einfach suggeriert wird, dass die großen Gelder dadurch verdient worden sind, dass man halt rein und rausgegangen ist. Ja,
also du meinst, man kauft und tut unmittelbar wieder verkaufen,
ja,
zum Beispiel seine Wertpapiertitel. Okay, ja.
Ich meine, wenn man vergleicht, zum Beispiel Warren Buffett, wenn man ihn fragt, wie lange durchschnittlich in seinen Vermögenswerten sind, dann sind das Jahrzehnte. Schon ein Unterschied.
Ja? Aber weil die das wie Baumpflanzen sehen. Ich glaube einfach, dass du, wenn du Wertpapiere siehst wie eine Immobilie, dass du sagst, oder Lage, 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 ich überlege mir ganz genau, wo kaufe ich etwas und da möchte ich aber auch wirklich längerfristig drinnen bleiben.
Keiner würde auf die Idee kommen, die meisten von uns, weil es ja auch unpraktisch ist, aber trotzdem eine Immobilie mal für 2 Jahre zu halten und dann wieder zu veräußern, damit ich mit Gewinn aussteige. Ja? Es bietet sich natürlich nicht an, weil es nicht so fungibel ist. Fungieren heißt, ich kann es auch nicht so schnell auf den Markt bringen und verkaufen. Ich habe den Notar, ich habe dies und jenes. Also das geht auch gar nicht so schnell in Wirklichkeit. Und bei einem Wertpapier kannst du mit einem Mausklick, bist schon wieder draußen. Und das ermutigt ein bisschen, dass ich mich da mehr bewege drin. Ja, aber ich würde nie auf die Idee kommen, bei einer Immobilie das zu machen, weil jeder, fast jeder weiß, bei einer Immobilie, das ist ein Langfristinvestment und je länger ich drin bin, umso besser, sofern die Substanz gut ist und die Lage gut bleibt. Und das Gleiche ist bei den Investitionen eigentlich in Sachwerte von Unternehmen, also wenn ihr in Aktien investiert, auch wenn das Unternehmen eine gute Qualität hat, ja, von seiner Substanz her, wenn die Strategie gut ist, wenn ich Wachstumsmöglichkeiten habe, ja, wenn ich finanziell wirklich gut aufgestellt bin als Unternehmen, dann ist es tatsächlich so, dass wenn ich lange über Jahrzehnte drin bleibe, dass ich da insgesamt weniger Risiko habe, als wenn ich jetzt versuche, jeden Monat zu timen und bevor er runtergeht, rausgehe und bevor er raufgeht, dann reingehe. Also da ist viel mehr Verlust Risiko drin, als wenn ich langfristig drin bleibe. Ja. Nur habe ich dann 2 Herausforderungen. Das eine ist, ich muss das Unternehmen wählen, was wirklich so ist. Ja? Und das zweite ist, selbst wenn ich ein Unternehmen gewählt habe, was das Potenzial hat, so zu sein und die ganzen Hackerl hat bei den Kennzahlen, kann auch immer irgendwas am Markt oder im Unternehmen passieren, dass es dann doch nicht klappt. Und deswegen ist es wichtig, egal wie gut meine Investition ist, egal wie gut das Unternehmen ist, was ich gewählt habe oder das Edelmetall, dass ich trotzdem streue, dass ich nicht alles auf eine Karte setze.
Ja,
weil dann ist es wirklich eher Spekulation. Und deswegen diese Kombination, dass ich langfristig denke, dass ich in Qualität investiere, dass ich breit aufgestellt bin und nicht nur eins, egal was mir jemand sagt, das sind schon wichtige Faktoren. Aber selbst dann, das ist so weit, wie ich glaube, dass der durchschnittliche Mensch sich befassen kann und muss, quasi von den Grundprinzipien her, um Entscheidungen zu treffen. Aber es geht ja darüber hinaus. Wie erkenne ich so einen Wert? Wie monitore ich so einen Wert? Und dazu braucht man Experten. Also ich glaube, das ist wirklich ein anderer Punkt, der wirklich ganz entscheidend ist, ist der, wir sind es so gewohnt in unserer, zumindest in dieser Gesellschaft, wo wir hier leben, dass man, wenn man ärztlichen Rat sucht, vor allem bei ernsthaften Sachen, dass ich dann wirklich zu einem Arzt gehe, einem kompetenten, ausgebildeten Arzt mit Erfahrung und mich beraten lasse. Oder wenn ich ein juristisches, rechtliches Thema habe, ja, dann gehe ich auch nicht vor Gericht und sage, ich habe mir jetzt in ChatGPT, habe mir eingelesen und verteidige mich selbst. Ja, und was traue ich denn? Die sind ja alle ihr Geld nicht wert, die Juristen. Sondern suche ich mir halt über Empfehlung einen fundierten, guten Juristen, der mir bei rechtlichen Angelegenheiten hilft. Ja, und das Gleiche ist bei Finanzangelegenheiten auch. Mhm. Ja, worin investiere ich? Wie viel investiere ich? Wer schaut sich das für mich regelmäßig an, beobachtet das, schlägt mir vor, wenn es da Änderungen erforderlich sind. Das sind Dinge, wo es sehr wohl so gut und wichtig ist, dass man sich damit befasst. Aber das sind spezialisierte Themen, die man eigentlich nur dann selber machen sollte, wenn man wirklich jeden Tag Stunden Zeit hat, sich damit zu befassen, sich weiterzubilden und das im Blick zu behalten.
Und welche Fragen würdest du zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, okay, ich habe selber schon ein Leben, das mich so ausfüllt, ich kann jetzt nicht 8 Stunden am Tag auch noch Börsenmonitoring betreiben für meine Vorsorge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann einen Experten aufsuche, welche Fragestellungen soll ich denn da fragen? Also, weil das ist für mich wie wenn ich zu einem guten, also ein guter Jurist sagt einem ja auch immer, ich kann so gut sein, wie Sie gut sind, ja. Wie Sie mich unterstützen, indem Sie mir sagen, was ist Ihnen wichtig, wie soll der Ausgang sein, sind Sie eine, die eine Mediation wünscht oder sind Sie eine, die ein Streithansel ist? Also man muss sich ja selber gut kennen, ja. Welche Fragen oder sag vielleicht 3 bis 5 Fragen, wo du sagst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Experten sprichst, wo du dich, wo man jetzt bist du selber die Expertin, aber sagen wir, du würdest jetzt deiner besten Freundin sagen, die geht jetzt und spricht mit einem Experten, welche 3 bis 5 Fragen sollte sie denn mitbringen?
Es ist interessant, dass du das erzählst, weil ich erinnere mich gerade dran, ich bin auf einer Facebook-Gruppe für Frauen, das sind, ich weiß nicht, 15.000 Frauen drauf.
Ja.
Und das ist so eine Art Kollektiv-Brain. Und die stellen sich dann immer Fragen, ob das jetzt irgendwie ist für irgendein Produkt, was sie kaufen wollen, aber auch so Themen wie zum Beispiel Finanzanlage etc. Und sagen dann, die fragen die Schwarmintelligenz, was die dann dazu sagt. In Wien ist das. Und da war neulich halt jemand ja auch gefragt über so Kredit oder ähnliches. Und da waren, glaube ich, fast alle Kommentare, die drunter geschaut sind, weil sie gesagt, ja, soll ich mich an einen Kreditberater wenden? Und da haben auf einmal fast alle drunter geschrieben und gesagt, nein, unter keinen Umständen, die nehmen dir nur das Geld weg und bringt nichts, tu dir das selber machen. Und da haben wir gedacht,
also jetzt eine Frauen-Facebook-Gruppe. Ja, okay.
Und jetzt, wo du das erzählt hast, und da haben wir auch gedacht, so interessant. Das eine, was ich mir gedacht habe, ist, schau mal, wie viele schlechte Erfahrungen Menschen mit Beratern, Finanzberatern gemacht haben, dass sie sich denken, ich bin besser aufgehoben ohne. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich traurig in Wirklichkeit, dass da so, weil das ist auch so ein, es ist auch ein Vertrauensberuf und wenn da dann Vertrauen missbraucht wird, das ist schlimm. Ich glaube, da sind dann wirklich die Leute traumatisiert.
Man muss auch eins sagen, das ist wie bei Lehrern. Ganz viele Leute sprechen auch nicht über ihren Lieblingslehrer, der sie so gut betreut hat, sondern was bleibt einem in der Erinnerung, der furchtbarste, weiß ich nicht, Mathematiklehrer, wo man schon weinend ins Bett und weinend aufgestanden ist. Das heißt, ich glaube, das muss man auch wissen, dass wie in jeder Branche, man erinnert sich halt leider immer an die, die es nicht gut gemacht haben. Heißt nicht, dass ganz, ganz viele da draußen sind, die es gut gemacht haben und das schreibt man halt dann vielleicht nicht in die Facebook-Gruppe. Also was ich sagen möchte,
und es hat sich da auch in dem Bereich auch viel getan.
Ja.
Also, weil das ist jetzt in den letzten Jahren sind so viele gesetzliche Vorlagen gekommen. Wenn du jetzt ein Vermögensberater bist, du bist da staatlich geprüft, das sind Wälzer, die man studiert und Weiterbildungspflichten. Also da hat sich wirklich auch viel getan, auch im Kreditwesen und so. Aber es war eben auch interessant, dass dann auch einige geschrieben hatten, und da komme ich eben zum Punkt, weil das sind diese 2 Punkte, wie du mich jetzt gefragt hast, worum es geht. Weil das Zweite, was sie geschrieben haben, ist, die kosten alle so viel. Ja, aber das kostet dann, weiß ich nicht, 3% oder was auch immer. Und das ist ja viel zu viel. Geh doch selber. Und dann hat man ihr geraten, geh selber zu 5 verschiedenen Banken, hol dir Angebote ein und mach das dir einfach selber. Das ist viel, viel besser. Ja, und da kommen wir zu diesem Punkt. Ja, weil ich glaube, das eine ist, dass man erstens sich wirklich bewusst ist, warum nehme ich einen Berater? Ja, weil das entscheidet schon mal, ob ich dann zufrieden bin mit dem oder nicht. Ja, das eine ist, wenn ich sage, ich habe weder die Zeit, zu 5 verschiedenen Banken zu laufen, ja, und zweitens, auf das, was sie mir geben würden, würde ich nicht einmal verstehen im Detail, was jetzt die Unterschiede sind etc. Wenn ich diese Kombination habe von Zeit und oder Wissen, das ist der Grund, warum ich sage, es ist wert, quasi in einen Finanzberater, einen Experten zu investieren, weil der mir viel Geld sparen kann. Also erstens mal spart er mir viel Zeit, weil ich da nicht herumlaufen muss und das machen muss. Und dann muss ich mir ausrechnen, ist mir das wert oder nicht. Und das Zweite ist, kann er dann für mich aufbereiten und mir aufzeigen, was ist der Unterschied zwischen den Krediten? Muss er nicht für mich entscheiden, aber er soll mir dann erklären, das ist ja dann seine Aufgabe, und sagen, schau mal, das ist so ein Angebot, das ist ein anderes, der Unterschied ist der, die Auswirkungen sind das andere und ich kann eine informierte Entscheidung treffen. Und da ist die Frage, ist mir das 2-3% wert in Relation zu den 100%, ja, die ich da investiere oder wo ich mal einen Kredit aufnehme. Aber, und dann jetzt zu dem, was du auch gesagt hast, mit dem, wie erkenne ich einen guten Berater, einen vertrauenswürdigen Experten? Und ich glaube, das sind zwei Hauptfaktoren, vor allem bei Investments, auf die man achten kann. Da muss man nicht einmal fragen, sondern das, glaube ich, kommt selber im Gespräch auf. Das eine ist, suggeriert er mir oder sagt er mir, dass seine Dienstleistung gratis ist. Also da sollten schon mal alle Alarmsignale aufgehen, weil der seriöse, gute Berater sagt einem, hallo, ich mache das beruflich und wenn ich jetzt das beruflich mache, kann ich es nicht gratis machen. Sondern ich verdiene entweder direkt durch dich oder indirekt, dass mir jemand anderer zahlt, was völlig in Ordnung ist. Wer von uns geht einem Beruf nach und erwartet sich dann, dass er nichts dafür bekommt? Also das ist ja legitim. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob jemand sowas offenlegt oder nicht. Und ein Zeichen der Vertrauenswürdigkeit ist, dass dir das jemand auch ganz gut erklärt und am Anfang auch sagt. Ja, also ich glaube, da hat man schon eine gewisse Vertrauensbasis, die man dadurch sieht. Und das Zweite ist, und da geht es eher um die Kompetenz, das Erste war eher dieses Vertrauen, ist jemand vertrauenswürdig, transparent, wahrhaftig mit mir, und das ist ja die Basis eines jeder wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das Zweite ist, bei Investments sagt er mir, und das sind jetzt so die No-Gos, ja, sagt er mir, ich habe etwas für dich, was hohe Rendite, also hohen Profit bringt, mit wenig Risiko. Keinem oder wenig Risiko. Und da auch alle Alarmsignale sollen angehen, am besten Tasche nehmen und gehen, ja, freundlich noch einen Kaffee austrinken vielleicht. Und da ist es nämlich so, deswegen, weil es das nämlich nicht gibt. Das ist das Grundnaturgesetz. So wie ein Kind über die Schwerkraft lernt, wo er weiß, wenn ich jetzt von der Rutsche runterspringe, haut's mir runter und das tut weh. Ja. Ist es so, dass wenn ich mehr Rendite haben möchte, und natürlich möchte man mehr Rendite haben, ja, bedeutet das, dass man entsprechend hohes Risiko auf sich nimmt. Und dann geht's aber darum, welche Rendite, welches Risiko und wie kann ich dieses Risiko mitigieren? Das heißt, wie kann ich das Risiko reduzieren? Durch gewisse Maßnahmen, wie wir jetzt gesagt haben, Streuung etc. Aber wenn dir jemand suggeriert, und das ist das Thema zum Beispiel mit vielen Anleihen.
Ja,
ja, genau. Wir haben alle gelernt, und das hat ja auch ganz lange gestimmt, ja, dass eine Anleihe, zum Beispiel eine Staatsanleihe von, weiß nicht, Deutschland oder Österreich, sicherer ist, als wenn ich eine Aktie kaufe. So, das stimmt ja zu einem gewissen Grad. Ja, weil Staatsanleihe bedeutet, ja, ich bin diesmal die Bank, ich gebe einen Kredit an den Staat. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kredit wieder zurückgezahlt wird von Deutschland oder Österreich? Das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und dann bekomme ich einen Zinssatz dafür.
Ja.
So. Und mit dieser Prägung glaubt, glaube ich, ein großer Teil der Bevölkerung, dass eine Anleihe sicher ist. Weil sie sagen, ich kriege ja am Ende der Laufzeit mein Geld zurück und wir haben uns einen Zinssatz ausgemacht und den muss er zahlen. Das ist nicht wie bei einer Aktie, wo das schwankt und ich nicht genau weiß jedes Jahr, wie viel da rauskommt. So. Und in diesem Glauben tun viele Menschen dann auch Anleihen kaufen, die einen sehr hohen Zinssatz haben. Ja, wenn ich weiß nicht, vom österreichischen Staat 2% bekomme, kriege ich dort 8%. So. Und dann glaubt man.
Also da müsste ich eigentlich schon als Frau oder Mensch, gleich ins Nachdenken und Grübeln kommen und sagen, wie kann das sein, dass wenn man durchschnittlich 2% kriegt bei einer Staatsanleihe, bei dieser Anleihe so viel mehr Prozent genau. geht.
Und das ist das Spannende, weil viele dieser Anleihen haben auch keinen Kurs. Das heißt, du siehst keine Schwank, also keinen täglichen an der Börse einen Kurs. Das heißt, du siehst gar keine Schwankung. Das heißt, A, du glaubst, es hat keine Schwankung. B, du glaubst, hey, ich habe doch einen Vertrag, das schreibt rein, ich bekomme fix 8% und am Ende der Laufzeit kriege ich mein Geld zurück. Und ganz viele von denen, weil sie in der Natur liegt, wenn ich einen höheren Zinssatz habe, dass ich entsprechend höheres Risiko habe. Und das ist zigfach höherer Zinssatz, das bedeutet zigfach höheres Ausfallsrisiko. Ganz viele von denen bekommen einige Jahre vielleicht dann die 8% gezahlt und dann gehen sie ein. Und haben einen Totalverlust. Mhm. Ja, und
aber das heißt, können wir an dieser Stelle
und
festhalten?
Da, um das noch mal, ja. Und da geht es eben darum, dass man dieses Bewusstsein hat, wenn ich in meinem ersten Beratungsgespräch bin oder in meinem zweiten mit meiner Finanzberatung herausfinden möchte, wie fundiert sind seine Kenntnisse, ja. ist dieses, kennt er dieses Prinzip und handelt er nach diesem Prinzip, dass er weiß, je höher die Renditechance, desto höher ist das Ausfallsrisiko. Und wenn ich spüre, dass er diese zwei Elemente hat, dass er mir ganz transparent, wahrhaftig sagt, du weißt was, das ist mein Beruf, das kostet so und so viel, das bildet sich so ab. Und warum ist es das aus seiner Sicht wert? Ja. Und das Zweite ist, er arbeitet mit diesem Naturgesetz aus dem Investitionsfeld. Dann kann ich schon mal in das Gespräch reingehen und weiß, okay, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, einen Großteil der Probleme aussortiert.
Und kannst du vielleicht, weil ich finde, das hilft einem auch immer, dieses magische Dreieck noch einmal erklären. Also zwei Aspekte hast du ja schon gesagt, mit Risiko und Ertrag. Und das dritte ist ja die Liquidität, dass du vielleicht dazu auch was sagst. Also wenn wir jetzt investieren in eine Immobilie oder in die Börse oder in ein Edelmetall, dass man dieses, ist das jederzeit liquide oder nicht, das muss man auch sozusagen in dieser Beziehung beim Investment immer im Blick haben.
Ja, da gibt es, ich glaube, diese Münze hat zwei Seiten. Und es ist wichtig, dass man sich das dann auch dann so anschaut. Weil das eine ist, Liquidität ist ein hohes Gut. Vor allem bei Geld. Weil in der Regel braucht man das Geld auf einmal ganz, ganz dringend. Und Liquidität bedeutet, hohe Liquidität bedeutet, dass ich es ganz schnell bekomme. Am gleichen Tag, am nächsten Tag oder binnen ein paar Tagen oder in der gleichen Stunde jetzt mit den Echtzeitüberweisungen. Und da ist es eben auch so, dass aber Liquidität seinen Preis hat. Und der Preis äußert sich in einer Form, die nicht offensichtlich ist. Ja, und das ist so. Zum Beispiel bei einer Immobilie, die hat im Vergleich zu Wertpapieren eine sehr niedrige Liquidität. Ja, das sagt man deswegen, weil bis ich meine Immobilie am Markt quasi veröffentlicht habe, wenn ich sie verkaufen möchte, bis ich da die ganzen Besichtigungen gehabt habe, bis da die den Kredit hat dafür, bis ich dann das unterzeichnet habe, bis ich beim Notar war, bis das Ganze eingetragen ist. Also da reden wir von Monaten.
Mhm. Und du sagst ja auch manchmal, bei einer Immobilie kann ich jetzt auch nicht nur sagen, du, ich möchte jetzt die Abstellkammer verkaufen, weil ich brauche einen Teil meines Geldes. Ja,
das ist das andere. Ja, das andere. Andere ist, wenn ich sage, ich brauche quasi einen Teil meines Geldes und möchtest so, ich muss jetzt quasi mein Investment zu Geld machen, dann kann ich wirklich, so wie du sagst, da kann ich nicht auf einmal sagen, hey, ich verkaufe nur meine Abstellkammer. Ja, es geht nicht. Ich kann ganz oder gar nicht. Ja, und das Zweite ist, dass mit dieser erhöhten Liquidität, wenn etwas hohe Liquidität hat, wie zum Beispiel Wertpapiere, heißt es eben auch, dass Liquidität heißt ja, dass ich jeden Tag quasi erkennen kann, wie viel ist mein Investment wert? Weil ich stelle es auf den Markt und da gibt es einen Käufer und der sagt, zu diesem Preis kaufe ich das. Wenn es bei Immobilien so einen Markt gäbe, den gibt es ja nicht. Ja, so ich will haben oder andere Plattformen etc. und an dem erkenne ich ungefähr, was ich tut oder im Nachhinein erkenne ich das, würde der Wert von Immobilien auch voll schwanken. Aber ich sehe diese Schwankung nicht.
Aber kann es sein, dass wir uns immer so in Sicherheit wähnen, solange wir die Dinge nicht, also das sehen oder?
Ja, eben, weil die Immobilie ist nämlich auch so, wenn ich jetzt plötzlich bei Wertpapieren sage, oh Gott, wenn ich auf einmal das Geld brauche und das ist, dann ist auf einmal 20% weniger wert. Aber wenn ich eine Immobilie ganz, ganz dringend veräußern muss ja mit dem Preis runtergehen in Wirklichkeit, Ja, weil die wissen das ja. Und dann habe ich das ja auch. Nur da bei dem einen sieht man es quasi an der Börse und da wird auch so viel drüber geredet und so viel damit gehandelt, beim anderen nicht. Und das ist eben dieses Thema der Liquidität. Das heißt, Liquidität ist einerseits sehr wichtig. Einen Teil muss ich deswegen sind auch bei wohlhabenden Leuten, die haben nicht alles in Immobilien, sondern eigentlich auch sehr viel in Wertpapiere und Gold, weil sie wissen, Wertpapiere und Gold kann ich sofort zu Geld machen. Immobilien nicht. Und deswegen brauche ich eine Kombination. Aber Immobilie brauche ich auch. Weil ich kann mich halt nicht in meine Aktie setzen. Kann nicht in meinem Goldhaufen wohnen, sondern ich brauche Immobilie. Zumindest mal die eine, wo ich drin sitze.
Ich glaube, was halt die Herausforderung an dem Ganzen ist, dass man früher hat man anerkannt, dass Wohlstand Gemeinschaftsarbeit ist. Ja, also du hast einen Bauernhof, alle helfen mit. Alle wohnen dort, ich meine, es gibt natürlich auch welche, die sagen, das war nicht nur lustig, ja, wenn du da alle auf einem Haufen wohnst, ja, aber es war eine Gemeinschaftsarbeit. Und jetzt ist es so, jetzt erzählen wir, okay, was gut wäre, was man alles hat, und dann sollst jetzt du als, sollen wir jetzt alleine schauen, dass man das alles stemmt. Und deswegen finde ich, und wir haben ja gesagt, wir reden über mehr als nur Geld, weil ich finde, dass in ganz vielen, Interviews, Artikel, Podcasts, wenn über Finanzen gesprochen wird, wird das sowas von fragmentiert vom Rest des Lebens betrachtet. Und das ist dann ganz schwer, finde ich, dass man dann für sich ableitet, was es mehr noch braucht, um Wohlstand aufzubauen. Und deswegen haben wir gesagt, wir reden über mehr als nur Geld. Die Frage ist, in einer Welt wie dieser, wo jetzt zum Beispiel viele, die noch in Großfamilien gute Beziehungen haben, die können sich ja auch einen gewissen Wohlstand aufbauen. Ja, wer wird mal wer krank? Kein Thema. Der wird mit unterstützt. Ja, weiß ich nicht. Wird das Kind krank? Dann springt halt vielleicht die Großmutter ein oder die Tante springt ein. Also verliert man jetzt nicht gleich seine Arbeit. Ja, was machen jetzt diejenigen, die entweder geografisch weit entfernt von Familie wohnen oder wo einfach die Beziehungen auch belastet sind? Also ich meine, ich kenne nicht wenige, wo die Beziehungen auch belastet sind, weil man sagt, ja, und die gibt aber nicht glutenfreien Brei meinem Kind. Also jetzt will ich echt nicht irgendwie wem zu nahe treten, ja. Aber da muss man ja auch mal nachdenken, ist das jetzt wirklich der wichtigste Wert, ja, ist es nicht trotzdem gut, eine gute Beziehung insgesamt zu haben, dass wenn ich dann zum Beispiel mal ins Krankenhaus muss, dass mein Kind aber noch eine gute Beziehung zur Großmutter hat, ja, ob dann wirklich diese glutenfreien Preis und weiß ich nicht, die kriegt da zu viel Schoko und dann darf sie das und jenes. Also diese Dinge, glaube ich, muss man irgendwie zu Ende denken. Und was ich beobachte und was ich wirklich schön finde, ist, es gibt schon immer mehr auch Familien, die haben zwar nicht die Familie in der Nähe, aber die Familien helfen einander. Also zum Beispiel, man macht sich aus, an dem Wochentag kommen alle Kinder nach der Schule und sind dann dort und machen Hausübungen zum Beispiel oder gehen dann gemeinsam zum Sport und am anderen Wochentag jenes. Oder wenn eine länger arbeiten muss, dann ruft dir die Freundin an, also kannst du die heute mitnehmen. Also ich glaube an dieser Stelle, deswegen sagen wir reden über mehr als nur Geld, man muss irgendwie in gute Beziehungen investieren. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein für Wohlstand, weil auch für inneren Frieden, ja. Also wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin nur alleine, ich habe niemanden, der mir hilft, ich meine, das alleine führt ja schon zu allen Zuständen, ja, die nicht sein müssten. Ich denke, wenn wir sagen, okay, wir nehmen uns Zeit für echte Begegnung, ich habe da so ein Netzwerk an Frauen oder Männer, egal, ja, an Menschen, sage ich mal, auf die kann man sich gegenseitig verlassen, die vergönnen mir alles, das finde ich auch übrigens ganz wichtig für Wohlstand, ja, man braucht schon Menschen, wo man sich gegenseitig freut darüber, wenn der eine halt sich für ihn was Gutes entwickelt und dann entwickelt sich mal wieder für den anderen was Gutes, dass man sich gegenseitig Mut zuspricht. Ich kann vielleicht, weil ich ja auch so für HR-Personalthemen zuständig bin. Also das ist auch wirklich zu Studien belegt. Das ist jetzt nicht nur, dass ich das jetzt aus Erfahrungsschatz von 20 Jahren teile. Wenn man ein Inserat schaltet, ja, dann haben Sie eine Frau, die hat wahrscheinlich mit 1 maturiert, ja. Die stellt sich dann vor, ja, zu Englisch muss ich jetzt schon sagen, ich bin nicht mehr so ganz fit im Englisch. Also ich weiß nicht, ob ich dem da gerecht werde, dann sprechen sie mit ihr auf Englisch, die spricht mit einem super Akzent, wo man sich denkt, das gibt's doch überhaupt nicht. Also ich will nur sagen, man braucht als Frau so ein Netzwerk an anderen Frauen oder Männern, die einen Mut zu sprechen, die sagen, Mensch, trau dich was, sei mutig, mach das. Also ich finde, mehr als nur Geld, man muss an seinem Selbstwert arbeiten, dass man wirklich, nicht im Sinne, dass man abgehoben, narzisstisch, also sowas braucht man nicht, aber im Sinne von, ich kann das oder ich kann es lernen. Ich hatte eine andere Freundin, die hatte sich beworben für eine tolle Stelle, wo man ein spezielles Statistikprogramm gebraucht hat. Ja, und die ist für mich wirklich beachtlich gewesen, weil die war ursprünglich Physiotherapie und dann hat sie dann Soziologie studiert und dann hat sie sich eben da beworben und die haben gesagt, na ja, aber sie haben ja diese Ausbildung nicht für dieses Statistikprogramm. Und dann sagt sie zu denen, sagt sie, schauen Sie, ich habe das in meinem Leben schon geschafft. Ich werde auch diese Statistikprogramm noch schaffen, ja. Und die haben sie dann sofort genommen, weil man diese Einstellung so toll findet. Tut mir leid, jetzt schlägt mein HR-Herz hier, ja. Aber ich könnte eine eigene Podcast-Folge nur machen, wie Frauen sich für Bewerbungsgespräche fit machen können, damit sie ihren Traumjob erreichen, weil da gibt's ganz, ganz viel Potenzial.
Ich glaube, zu dem Beziehungsreichtum, was du sagst. Weil ich sehe das auch so. Ich glaube, wirklich reich macht auch Beziehungsreichtum. Ich glaube, es wird ganz oft darüber gesprochen, wie zum Beispiel professionelle Beziehungen, dass man durch Beziehungen, weiß ich nicht, einen besseren Job kriegt oder durch Beziehungen Gelegenheiten bekommt und so weiter. Und dass das genurtured wird, dass das genährt wird, dass das schon sehr präsent ist. Aber dieser Beziehungsreichtum auf der persönlichen Ebene im Sinne auch des persönlichen Reichtums, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass es einerseits ein riesiger Befreiungsschlag war im letzten Jahrhundert, dass man sich von toxischen Beziehungen lösen konnte. Ob das jetzt in der Familie war, ob es die Eltern waren, ob es der Partner war oder ob es die Nachbarn sind. Ja, weil heutzutage muss ich nicht mal Hallo sagen zum Nachbarn, ist voll okay, ist Hallo Fee.
Können wir an dieser Stelle noch festhalten, weil sich unsere Verwandtschaft zuhört, dass wir sie nicht als toxisch einstufen.
Wir fühlen uns ja wirklich reich. Aber die Thematik ist eben die, dass ich das auch so sehe, dass nämlich dieser Reichtum, der entsteht, wenn ich mit meinen Nachbarn ein gutes Einvernehmen habe. Ja, so wie du sagst, wo die mal auf mein Kind schauen, ja. Wenn jemand krank ist, dass man für den einkaufen geht. Wenn es einem nicht gut geht, so wie du sagst, dass die einen aufbauen. Ja, ich glaube, dass zwar sehr wichtig ist, dass man mit seiner quasi genetischen Familie oder was auch immer, wie man das nennt, dass man gutes Einvernehmen hat und nahe Beziehungen hat, das ist A und O, weil da lernt man ganz viel und das gibt einem unheimlich viel Kraft. Aber das Verständnis, dass Familie über Genetik hinausgeht, und dass das meine Nachbarn sind, dass das die Menschen sind, die ich am Spielplatz treffe, dass diese Art von Community einen sowohl quasi persönlich emotional reicher macht, aber auch finanziell stabilisiert, ja, durch viele Dinge, die ich mir erspare oder durch die ich einfach einen Mehrwert habe in meinem Leben und in das Leben der anderen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und an dem kann jeder arbeiten und es braucht dann nicht so viel Investition. Das ist eigentlich eine Grundhaltung, die ich dann habe zum anderen, den ich gerade begegne, am Gang oder in einer anderen tagtäglichen Situation.
Und ich finde, es gibt ja auch immer mehr Menschen, die ja auch versuchen, bewusst einzukaufen, bewusst Medienkonsum zu betreiben, bewusst gute Beziehungen zu führen. Ich glaube, wir leben jetzt auch in einer Welt, weil so viele Nebengeräusche, wir genauso jetzt unser Blick wieder mehr geschärft werden, dass wir viel achtsamer umgehen müssen mit dem, mit was wir uns beschäftigen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Und ich hoffe, dass dieser Podcast auch dazu beiträgt. Das soll wirklich nur als Impulse verstanden werden von 20 Jahren, sage ich mal, Erfahrungen in dieser Branche und vielen Gesprächen mit Frauen und Menschen, die sich über Geld und über mehr als nur Geld Gedanken machen. Aber es soll wirklich nicht als ein Rezept oder so gesehen werden, aber als ein Impuls zum Nachdenken. Und
ich glaube, dass Nachhaltigkeit und dieses bewusste Entscheiden quasi worin ich investiere, einfach das Thema der Nachhaltigkeit etwas sehr Persönliches ist. Und ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Arten, wie sich das äußern kann und wie man sich da entscheidet, wie man das macht. Und ich glaube, da kann man sehr schwer auch sagen, das ist der Weg, wenn ich nur so investiere oder wenn ich nur so einkaufen gehe oder wenn ich nur so verzichte, das ist nachhaltig. Aber ich glaube, dass dieses Thema der Nachhaltigkeit und das Thema des bewussten Handelns, finde ich, ist, und das hat so viel auch mit dem Thema Sparsamkeit, Investition, Reichtum zu tun, ist ja auch in Wirklichkeit auch für mich selber als Person. Ja, weil dieses Bewusstsein, wer bin ich und wo möchte ich hin und was sind meine wahren Werte im Leben, dieses Bewusstsein steuert ja dann auch, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich spare, für was ich spare. Und das macht natürlich auch einen Riesenunterschied. Es macht einen Riesenunterschied, wenn ich sage, mein Wert und meine Identität ist, dass ich große, schöne Reisen machen kann und dass ich in einem wunderschönen Haus lebe oder in einer schönen Wohnung, in einer schönen Gegend. Als wenn ich sage, mein Wert ist, dass ich mein Leben damit verbringe, einerseits die Talente, die in mir sind, das Potenzial, was in mir ist, dass ich das versuche zu entwickeln, ja, in meine Interaktion mit meiner Familie, durch meinen Beruf, mit meiner Freundschaft, mit dem ehrenamtlichen Engagement, was ich habe, ja, und auch noch sage, ja, und ein Sinn meines Lebens oder ein Zweck quasi für mich ist, dass ich einen Beitrag leiste, ja, für andere. Dann steuert sich natürlich auch dafür dann, was für ein Geld brauche ich, was für eine finanzielle Situation und Gebaren brauche ich, damit ich das leben kann. Und das ist dann schon was anderes, weil ich dann vielleicht für ganz andere Beträge brauche oder andere Schwerpunkte brauche in meinem Investment.
Ich meine, weil du das jetzt sagst, gestern hat mir eine Nachbarin erzählt, sie war in Bali. Aber jetzt nicht dort, wo die ganzen Touristen sind, sondern wirklich in diesen Regionen, wo eben die Einheimischen sind. Und sie sagt, sie war da so berührt, weil dort ist ja für die Philosophie so, dass wenn jemand zum Beispiel ein gutes Geschäft gemacht hat oder mehr verdient hat, dass er gleich alle einlädt zum Essen. Ja, also gleich einen Teil teilt. Und sie hat gesagt, das ist so von, also die, das hat ihr so gut gefallen. Das ist ein bisschen, was du ja auch sagst, ja, einen Beitrag zu leisten. Weil man sagt ja oft so, es klingt vielleicht wie eine Plattitüde, das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist Glück. Aber es ist oder Freude, ja. Es ist halt wirklich so, ja. Sagen wir, du hast jetzt auch ganz viel eingenommen und hast jetzt ganz viel investiert und es ist alles für dich aufgegangen und dieser Baum, der blüht und trägt Früchte. Es ist halt, macht trotzdem mehr Freude, wenn du deine Früchte teilst mit anderen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, dass, das war eigentlich immer schon so in allen Kulturen und manchmal ist es vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gegangen, weil man jetzt in einer Welt lebt, wo wir eigentlich alle immer mehr möchten. Und es gibt auch wirklich viele Menschen, die viel zu wenig haben, ja. Aber es gibt auch viele Menschen, die eigentlich genug hätten, ja. Aber natürlich, wenn das immer Hauptsache ein bisschen mehr ist, das macht es halt auch schwierig, eine gewisse Zufriedenheit dann zu erlangen.
Außerdem ist ja auch so, ich kann ja den Spargedanken ins andere Extrem treiben, was ja auch nicht gut ist. Also ich sage, ich tue so viel Arbeit, weil letztendlich für Sparen brauche ich auch Input. Also ich muss ja auch Geld haben, dass ich sparen kann. Ja? Aber das heißt, ich tue so viel arbeiten, ich tue so viel mich fokussieren auf den Geldverdienst, damit ich später was habe. Aber was habe ich denn dann zum Schluss? Weil wenn ich zu viel in das hineingehe, dann habe ich nicht in meine Beziehungen investiert, vielleicht habe ich nicht genug in meine Gesundheit investiert, vielleicht in so viele andere Lebensbereiche, die ja dann eigentlich mein Leben in einer gewissen Reife, wenn ich dann schon bin, ja wirklich bereichert und reich macht. Also auch diese Balance zu haben, ich glaube, alles, was ins Extreme geht, ist nicht ratsam. Also sowohl dieses Extrem auf Finanzielle zu schauen und nicht zu erkennen, dass ich so viel mehr bin und die Finanzen sind nur ein Mittel zum Zweck. Das hat ja keinen Selbstwert, sondern was mache ich denn daraus und was macht es mit mir als Person? Eigentlich ist das ja die Frage, ja. Wie setze ich mein Geld, meine Finanzen ein, dass als mir als Person was gemacht wird? und aus mir was wird und aus meinem Umfeld was wird. Und das ist ja dann eigentlich die Investition, die passiert. Also viel mehr als noch, als welchen Titel habe ich, ist, wie setze ich es ein, dass ich das Beste aus mir herauskommt und aus meinem Umfeld und nicht nur materiell, sondern eben auch als Mensch, als ein Teil dieser Gesellschaft.
Ich meine, wenn ich jetzt an dieser Stelle, ich möchte es nicht überstrapazieren, aber noch aus HR-Sicht etwas beisteuern darf. Ich glaube, dass das eins der größten Geschenke ist in dieser Welt, wenn man eine Arbeit hat, die einen erfüllt und die einem Struktur in den Alltag bringt. Ich erlebe jetzt immer mehr, dass ja zum Teil, weiß nicht, im Radio dann läuft, am Montag soll man sich am besten schon auf Freitag freuen, weil dann ist Wochenende, weiß nicht, 10 Jahre vor der Pension die Menschen einen ansprechen, du sagst, ich kann nicht mehr, ich bin froh, wenn ich in der Pension bin. Ich verstehe das auch, ja, weil manche haben natürlich wirklich Bedingungen, die sind nicht lustig, ja. Aber es gibt ganz viele Menschen, die hätten an sich schon gute Bedingungen. Und ich glaube, wenn man wieder zum Wohlstand zurückkommen möchte, wenn man eine Arbeit findet, die einen erfüllt und die man mag und wenn man weiß, dass es auch mal Aspekte einer Arbeit gibt, die schwieriger sind, ja. Aber wie viele Leute treffen ihren Partner in der Arbeit? Wie viele Leute haben schon beste Freunde durch die Arbeit gefunden, ja? Ich finde auch, dass wir viel mehr darüber sprechen sollten, dass Arbeit auch Freude sein kann, dass Arbeit ganz viel Lebenssinn geben kann, dass auch die Leute, die eine Arbeit haben, sagen immer, wenn sie zum Beispiel krank werden, wenn sie dann noch ein paar Stunden irgendwie ins vertraute Umfeld gehen können, das Gefühl haben, noch gebraucht zu werden, ja. Diese Dinge sind nicht zu unterschätzen und ich finde, dass man das an diesem Podcast auch vielleicht erwähnen sollte, dass wenn man jetzt so gar nicht zufrieden ist, ja, mit seiner Arbeit und sich denkt, ich muss jetzt da noch 10 Jahre ausharren, dass man vielleicht doch parallel schaut, ob man dann vielleicht ein paar Stunden dort weniger macht und ein paar Stunden mehr in etwas macht, was einen erfüllt, damit man einfach auch diese Freude an der Arbeit wieder spüren kann. Und ich glaube, dass Wohlstand ohne Freude an der Arbeit oder es kann ja auch die Pflicht sein, ja, dass man sagt, aus Pflichtgefühl gehe ich zur Arbeit. Aber jeder möchte gern lieber einen Lehrer haben, der nicht aus Pflichtgefühl kommt, sondern an Freude an den Kindern oder wenn man zum Arzt geht, an Freude am Menschen und nicht nur, dass man jetzt die und die Untersuchung abgehandelt bekommt. Also ich denke, wenn ich ein Element für Wohlstand ist für mich wirklich dieser Aspekt mit Freude an der Arbeit. Und dass man da auch in sich geht und wirklich überlegt, was kann ich einbringen, wo sind meine Talente. Wenn ich mit jedem in Streiten komme, gibt auch Leute, die bewerben sich bei uns, die haben, weiß nicht, 5 verschiedene Jobs gehabt, mit jedem gestritten und wie furchtbar ihre Arbeitgeber waren. Da muss man doch auch einmal sich fragen, du, vielleicht habe ich auch einen eigenen Anteil. Und ich möchte nicht sagen, dass es nicht Arbeitgeber gibt, die vielleicht jetzt auch nicht ihr Bestes geben. Ja. Aber ich finde gerade, wenn man sich und mittelständische Unternehmen ansieht, die meisten Menschen möchten schon guter Arbeitgeber sein. Ich spreche jetzt nicht von Konzernen, die alle nur mehr abbauen und solche Dinge, aber ich sage mal mittelständische Unternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen bei uns im deutschsprachigen Raum, da kenne ich so viele, die sich so bemühen, guter Arbeitgeber zu sein. Und ich finde, wenn beide Seiten sich bemühen, glaube ich schon, dass man auch volkswirtschaftlich wieder im deutschsprachigen Raum auch ganz viel Wohlstand schaffen kann. Ich weiß, dass wir jetzt vorher so über das Individuelle gesprochen haben, aber auch kollektiv, weil alle sprechen darüber, oh, Europa wird abgehängt, ja, ihr könnt jetzt nach Hause gehen, ja, ich meine, wir haben ja viele Verwandte in Australien, Asien, also die verstreut leben, also was die für ein Bild in den Medien gezeichnet bekommen von Europa, das wäre so, wie wenn wir jetzt alle irgendwie nach Hause gehen sollten, ja, dass wir, und das ist aber nicht so, weil das ist trotzdem, finde ich, ein Kontinent, der ganz viel erreicht hat, nur wir haben halt ein Einstellungsthema. Ich glaube, wenn wir jetzt alle mehr so positive Vibes und Impulse zur Arbeit auch medial senden könnten, ja, dass man sagt, Mensch, dass man Leute ins Radio bringt, die sagen, ich habe so einen Montagmorgen, ich habe so eine Freude an meiner Arbeit. Ich würde mir wünschen, dass unser Podcast irgendwie beiträgt dazu, dass wir Zuversicht haben und dass man sieht, dass wir ganz viel persönlichen Freiraum haben zu gestalten in unserem Leben und dass wir, glaube ich, auch schon ganz oft bewiesen haben, auch als deutschsprachige Region oder Europa, dass man auch durch Krisen gut und stärker hervorgehen kann und warum nicht jetzt auch?
Ich habe noch an dich eine Frage.
Okay.
Wann hast du dich das letzte Mal richtig reich gefühlt?
Ich glaube, dass ich so jemand bin, ich nenne es jetzt mal so Inner Work, dass ich schon jemand bin, der täglich versucht, so an meinen Einstellungen zu arbeiten. Im Sinne von, dass ich versuche, entweder inspirierende Texte zu lesen oder einen inspirierenden Podcast zu hören oder versuche, bewusst interessante Gespräche zu führen, wo ich was lernen kann. Und ich fühle mich eigentlich immer reich, wenn ich etwas lernen kann. Und ich finde, man kann von jedem Menschen was lernen. Man kann von Kindern ganz viel lernen. Man kann von seinen Mitarbeitern ganz viel lernen. Man kann von seinen Nachbarn lernen. Man kann eigentlich ständig lernen. Und das ist etwas, da fühle ich mich eigentlich immer reich, wenn ich das Gefühl habe, man kann es natürlich auch übertreiben, ja. Also ich muss mich dann selber auch manchmal sagen, Kisabi, du kannst ja auch mal einen Roman lesen oder so. Haben wir jetzt extra zwei, drei auch solche ein bisschen, sage ich mal, Dinge auch gekauft, wo ich nicht nur irgendwie, sage ich mal, was lernen kann. Aber ich erlebe es dann selber, wenn ich einen Roman lese, dass ich mir auch denke, ah, von der Figur kannst du jetzt auch was lernen, ja. Also ich glaube, da fühle ich mich wirklich reich. Und natürlich muss ich sagen, ich bin ein absoluter Familienmensch. Und das, ich fühle mich dann schon natürlich wirklich reich, dass ich wirklich eine tolle Familie habe. Und das empfinde ich dann schon auch als großen Reichtum. Und wirklich tolle Freundinnen, muss ich auch sagen. An dieser Stelle vielen Dank an all jene, die sich angesprochen fühlen. In diesem Sinne war es ein Vergnügen, Elham, mit dir zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn du in einer der nächsten Podcast-Episoden auch wieder dabei sein kannst. Und in der nächsten Folge von Wirklich Reich, wir reden über mehr als nur Geld, spreche ich mit meiner zweiten Schwester Jasmin Etahadia über ihr Kinderbüchlein Sparsamkeit ist ein großer Schatz. Und wie wir als Erwachsene und in der Gesellschaft beitragen können, dass auch Kinder und Jugendliche wieder Freude und die Gewohnheit kultivieren, zu sparen. Damit sind wir am Ende von Teil 2 angekommen und damit auch am Ende unseres zweiteiligen Gesprächs. Heute ging es um etwas, das oft unterschätzt wird. Dass Wohlstand nicht nur durch Geld entsteht, sondern auch durch bewusste Entscheidungen darüber, wohin unsere Zeit, Energie und Aufmerksamkeit fließen. Wir haben darüber gesprochen, warum Überblick und Klarheit nicht delegierbar ist, selbst in der besten Partnerschaft. Und warum gute Beratung nicht gratis sein kann, aber transparent, nachvollziehbar und vor allem vertrauenswürdig sein muss. Wenn ihr aus dieser Folge etwas mitnehmt, dann vielleicht das. Es ist nie zu spät, aber immer höchste Zeit, Verantwortung für seine eigene finanzielle Unabhängigkeit zu übernehmen. Und wirklich reich bedeutet eben auch gute Beziehungen, auch ein gesunder Selbstwert, körperliche Gesundheit, Sinn und ein Leben, das sich nach dem eigenen Kompass anfühlt. Danke, dass ihr bei dieser Folge zugehört habt. In der nächsten Folge spreche ich mit meiner zweiten Schwester Jasmin Etahadie über ihr Kinderbuch Sparsamkeit ist ein großer Schatz und darüber, wie wir Kindern und Jugendlichen helfen können, wieder Freude am Sparen und einem gesunden Umgang mit Geld zu entwickeln. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf euch.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischen Gold- und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.